Ja, fließt gerade in Strömen, ne?
Ja, in der Kneipe, im Stadion, beim Fußball gucken. Bier gehört zu den Top 5 der beliebtesten Getränke in Deutschland.
Und ich glaube, jetzt gerade ist es wahrscheinlich in die Top 3 aufgestiegen. Wie sieht's da eigentlich mit der Ökobilanz aus? Darum geht's heute.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Sophie Stiegler.
Und ich bin Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova. Wir gucken hier jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klima- und Umweltschutz.
Und wir essen und trinken gerne. Und
ja.
Gucken uns gerne auch mal ab und zu an, was für eine Rolle das eigentlich dabei spielt.
Ja, wir haben schon über einiges gesprochen in diesem Podcast. Über Fleisch, über Eier, Käse, auch schon über Avocados.
Und diesmal haben wir uns gefragt, was ist eigentlich mit dem deutschen Nationalgetränk? Ja, klar, ja, du hast dir das angeguckt, du hast recherchiert und ich bin schon ganz schön gespannt, wie Bier jetzt eigentlich abschneidet bei der Ökobilanz.
Ja, ich sag mal so, also Bier trinken ist nicht die große Klimasünde.
Yes.
Es gibt aber ein paar Dinge, die sind interessant, die kann man sich mal angucken. Denn bis wir das Bier dann in unserem Glas haben, muss schon noch einiges passieren.
Okay, also Startpunkt wäre für mich auf dem Feld. Ne?
Mhm.
Also Hopfen und Malz kommen da ja rein. Das muss auch erstmal angebaut werden.
Genau, Malz wird ja aus Gerste hergestellt. Alternativ gibt es ja auch Weizenbier. Da braucht man dann anderes Getreide und zwar Weizen. Und all das, also Hopfen, Gerste oder Weizen, das kommt in der Regel aus Deutschland. Sprich, da gibt es schon mal kurze Transportwege. Das ist gut. Und dann ist da noch entscheidend der Wasserverbrauch. Man sagt, im Durchschnitt werden für einen Liter Bier etwa 300 Liter Wasser verbraucht.
Ja, das klingt erstmal schon relativ viel. Und dieses Wasser braucht man also, um so viel Hopfen und Gerste zu bewässern, wie man jetzt für einen Liter Bier braucht.
Nee, also das ist zusammengerechnet mit dem Wasser, was die Brauereien dann auch noch brauchen, um das Bier dann am Ende herzustellen.
Mhm, 300 Liter. Ist das jetzt viel? Also du hast ja vorhin die Avocado erwähnt, mit der können wir es ja vielleicht mal vergleichen. Wie ist das bei der?
Die braucht deutlich mehr. Also für ein Kilo Avocados werden mindestens 1000 Liter Wasser benötigt.
Mhm.
Also es ist mehr als das Dreifache. Und ähnliche Mengen Wasser braucht man auch zum Beispiel, um Liter Wein herzustellen. Also man muss sagen, Wasser ist auch wirklich nicht das riesige Thema bei Bier. Da spielt eine andere Sache wirklich eine größere Rolle und das ist der Energieverbrauch.
Okay, ja, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Ich komme ja aus München und bin quasi von Geburt an Bierexpertin.
So.
Ja.
Okay.
Also ich weiß schon mal, das hat irgendwas mit Maische zu tun und da muss was gekocht werden. Und diese Brauereien, also die kenne ich zumindest von außen, das sind riesige Fabriken, wahrscheinlich mit einer Menge Maschinentanks. Und ich schätze mal, das braucht auch eine Menge Strom.
Ja, also der Energieverbrauch der großen Brauereien in Deutschland, der ist schon ordentlich. Viele große Bierproduzenten, die werben aber auch auf ihren Internetseiten damit, dass sie grünen Strom beziehen oder auch zum Beispiel in klimafreundlichere Technik und Kraftwerke investieren.
Und bringt das dann am Ende wirklich was oder ist das mehr Greenwashing?
Ja, das kann ich dir so pauschal nicht sagen. Es sind ja wirklich viele Einzelfälle. Bei vielen Firmen habe ich gefunden, dass sie Nachhaltigkeitsberichte haben und dass sie da auflisten, was sie in den letzten Jahren so gemacht haben und dass sie sagen, dass sie in den letzten Jahren ihre CO2-Emissionen deutlich senken konnten und sie sagen auch, dass sie noch weiter runter wollen. Ich habe mir dann mal angeguckt, also was die 5 großen Bierhersteller Deutschlands so angeben, wie viel Treibhausgase sie im Jahr freisetzen. Und das geht von 10.000 bis 60.000 Tonnen CO2 im Jahr. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel die produzieren an Bier und was die auch alles damit reinrechnen.
Ist das denn jetzt viel?
Ja, also man kann vielleicht einfach mal zum Vergleich so ein Dorf oder eine kleine Kleinstadt heranziehen. Das ist so eine ähnliche CO2-Bilanz.
Okay, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Unternehmen, die großen Brauereien ja auch richtig viel Bier brauen. Also ja, wir Deutschen trinken ja auch schon eine ganze Menge Bier und dann bleibt auch noch was übrig, um das halt ins Ausland zu exportieren. Also die haben schon auch echt Durchsatz.
Ja, obwohl so viel wird gar nicht exportiert. Also das meiste Bier, das wir in Deutschland brauen, das bleibt tatsächlich hier und das konsumieren wir auch selbst. Und das ist auch gut für die Klimabilanz, denn Bier, das wir hier eben trinken, hat oft nicht lange Transportwege hinter sich gebracht.
Ja, also ich glaube, die meisten Deutschen kommen jetzt nicht unbedingt auf die Idee, unbedingt Bier aus den USA zu trinken oder so. Beim Wein würde ich sagen, ist das wirklich ganz anders. Also so Wein aus Kalifornien oder Südafrika wird ja hier schon echt viel getrunken.
Also es gibt schon Leute, die gerne mal ein mexikanisches Bier trinken oder in der Sushi-Bar eins aus Japan oder so.
Aha.
Und ja,
ich wirklich. Noch nie gemacht.
Doch, ich schon. Und aber selbst diese Biere, das fand ich interessant, habe ich gelesen, die werden oft hier in Europa oder sogar hier in Deutschland in Brauereien hergestellt. Und ja, ein anderer Punkt ist, viele Menschen trinken ja sogar am liebsten regionale Biere, also aus ihrer Stadt oder aus ihrem Landkreis, hier in Köln ja auch. Und diese Biere haben dann ja wirklich kurze Wege.
Mhm. Also am besten zur Brauerei um die Ecke sozusagen. Aber wie ist das jetzt mit alkoholfreiem Bier? Hat das nochmal eine andere Klimabilanz?
Also da gibt es nicht so riesige Unterschiede. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen. Und wenn, dann muss man sagen, schneidet alkoholfreies Bier eher ein bisschen schlechter ab, weil es da eben immer noch einen zusätzlichen Schritt braucht bei der Produktion.
Ja, der Alkohol muss ja irgendwie wieder raus. Ne?
Genau,
ja.
Und deswegen, da muss man das Bier entweder nochmal erhitzen oder durch so ein Vakuum erzeugen und dadurch wird der Alkohol rausgezogen oder das Bier wird mit Druck durch eine Membran gepresst. Also es ist alles nochmal ein energieintensiver Schritt, aber in der Gesamtbilanz macht das nicht so viel aus.
Okay, also alkoholfrei ist jetzt nicht unbedingt besser für die Umwelt, aber man kann sagen, es ist auf jeden Fall besser für die Gesundheit.
Ja, das definitiv. Einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen und das ist die Verpackung.
Ha. Ja, normalerweise Glasflasche würde ich sagen, Fass gibt's noch, Dose.
Genau, in einigen Studien habe ich gelesen, dass das bei Bier wirklich ein wichtiger Faktor ist, was die Ökobilanz angeht, also die Verpackung. Denn die Herstellung von Glasflaschen oder auch Dosen ist wirklich aufwendig und das Recycling auch.
Mhm. Also ich würde jetzt mal tippen, Pfandflaschen sind schon so die beste Lösung und Dosen eher nicht so, ne?
Ja, also das sagt auch die Verbraucherzentrale, das sagen Umweltverbände. Ich habe in einigen Studien gelesen, dass die Pfanddose doch ein paar Vorteile hat. Also vor allem, wenn man das Bier länger transportieren will. Die Dosen sind nämlich stapelbar, Flaschen nicht so. Und sie sind auch besser zu kühlen.
Und leichter.
Ja, auch das genau. Aber am besten von der Ökobilanz sind wirklich Flaschen oder Fässer, die man eben wiederverwenden kann. Und am schlechtesten sind Einwegflaschen. Gibt es ja für Wein eben viel, aber auch eben für ein paar Biermarken. Also gerade aus dem Ausland, da kann man dann die Flaschen nicht zurückgeben.
Okay. Ich fasse zusammen, wenn man Bier am besten von der nächsten Brauerei trinkt, aus Pfandflaschen, dann macht man erstmal nichts falsch, zumindest aus ökologischer Sicht.
Genau. Und nochmal so zur Einordnung. Es gibt da auch eine Übersicht vom Institut für Energie- und Umweltforschung. Die haben ganz viele Lebensmittel und ihr CO2-Fußabdruck mal aufgelistet. Und da ist Bier auf einer Ebene mit Bio-Rohrzucker, Kirschtomaten, also ich habe ein paar ausgewählt, ne? Und Grünkohl im Glas.
Was? Sowas gibt's?
Ja klar, gibt's Grünkohl im Glas. Aber ja, es ist natürlich also schon ein großer Unterschied jetzt in dieser Zeit. Grünkohl im Glas konsumieren wir nicht in solchen Mengen wie Bier während einer Fußball-EM.
Ha, ich würde sagen, gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Grünkohl im Glas gegessen und hab's auch nicht vor.
Solltest du. Solarstrom boomt, aber so richtig. Und gefühlt gibt es jede Woche neue Rekorde.
So viele Balkonkraftwerke wie noch nie. Der meiste Sonnenstrom überhaupt im Netz. Insgesamt gibt es immer mehr Anlagen. Und auch weltweit, da wächst die Solarleistung exponentiell. Also sie verdoppelt sich alle 3 Jahre.
Ja, wir wissen ja seit der Corona-Pandemie, was exponentielles Wachstum ist.
Mhm.
Also man kann sagen, Sophie, es läuft bei der Sonnenenergie.
Tatsächlich haben wir jetzt ein Luxusproblem, weil wir müssen überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem ganzen Strom?
Das klingt nicht wirklich wie ein echtes Problem.
Ja, okay, fair enough. Aber wir müssen halt schauen, wie wir diesen Strom sinnvoll einsetzen, weil da muss man schon ein paar Dinge beachten und gucken, dass unser Stromnetz dann auch nicht zusammenbricht unter diesem ganzen Solarstrom. Und das habe ich mir mal genauer angeschaut.
Ja, ich habe ja oft gehört, die Kritik, dass wir auf sowas wie Atomstrom oder auch Gaskraftwerke einfach nicht verzichten können, weil wir sonst im Dunkeln sitzen, ne? Wenn eben die Sonne mal nicht scheint und auch kein Wind weht.
Ja, da würden Fachleute nicht zustimmen, zumindest einige nicht. Andersrum ist es aber auch blöd, nämlich wenn wir zu viel Strom haben, weil eben plötzlich die Sonne ganz doll scheint. Da gab es vor kurzem nämlich noch einen anderen Rekord, diesmal für Europa. Es gab dieses Jahr so viele Stunden wie noch nie, in denen man Geld dafür bezahlen musste, dass man Strom ins Netz einspeisen darf.
Hä? Also ja, da baut man sich irgendwie ein kleines Solarkraftwerk und will Strom produzieren und dann muss man dafür bezahlen?
Mhm.
Würde ich nicht machen.
Ja, tja, dann wirst du ihn halt nicht los. Das nennt man negative Preise und das passiert eben, wenn mehr Strom da ist, als gebraucht wird. Das ist blöd fürs Stromnetz, weil da darf immer nur so viel Strom drin sein, wie auch abgenommen wird. Und deswegen steuert man mit diesen Preisen dagegen. Also wenn gerade eben kein Strom gebraucht wird, dann gibt es nichts fürs Einspeisen oder man muss sogar Geld bezahlen.
Und wenn das oft passiert, wie du sagst, dann heißt das, wir haben wirklich oft zu viel Strom auf einmal im Netz.
Ja, genau. Und Fachleute sagen eben, das liegt auch daran, dass inzwischen viel mehr Sonnenstrom in die Netze kommt. Und das kann man aber verhindern.
Ja, kann man einfach einen Stecker ziehen? Also bei dem Modul, ne, dass dann einfach das nicht mehr übertragen wird?
Also ich dachte ehrlich gesagt, das geht nicht, weil die Module, auch wenn ich den Stecker rausziehe aus der Steckdose, die produzieren ja trotzdem Strom. Nur bleibt der Strom dann im Modul hängen, weil er nicht abfließen kann. Tatsächlich habe ich aber gelesen, das soll jetzt eigentlich kein großes Problem sein. Die Module gehen jetzt dadurch nicht kaputt, wenn der Strom da drin bleibt. Also das ist schon möglich. Man kann auch nur weniger Strom abnehmen, als die Panels liefern können. Aber das ist jetzt natürlich nicht unbedingt die beste Lösung.
Nee, man produziert ja nicht Strom, um ihn dann nicht zu nutzen. Ja. Also man will ja irgendwie schon was damit machen. Kann man den nicht dann speichern?
Genau, kann man. Das gehört auch fest in die Planung für die Energiewende. Für die Leopoldina, also die Akademie der Wissenschaften, haben führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Empfehlungen geschrieben, wie wir das mit den Erneuerbaren im Stromnetz hinkriegen. Und da kommen natürlich auch Energiespeicher drin vor.
Und wo könnten die stehen?
Also zum Beispiel als kleinere Speicher in Wohnhäusern, aber es werden auch große Anlagen gebaut, die Strom dann in ganz vielen Batterien, die aneinander hängen, speichern oder als Wärme oder als hochgepumptes Wasser in einem Stausee zum Beispiel. Und das Ganze lohnt sich inzwischen so, dass das zum Teil auch einfach gemacht wird, um den Sonnenstrom wirklich eigentlich nur kurze Zeit zu speichern, so lange, bis die Strompreise dann so richtig schön hoch sind und erst dann wird der Solarstrom ins Netz eingespeist.
Ja, ist eine Win-Win-Situation, ne? Also man hat den Strom dann genutzt, der da produziert worden ist und auch noch teuer verkauft. Mhm. Und das sorgt dann eben dafür, dass der Strom auch dann da ist, wenn man ihn wirklich am meisten braucht. Aber wir sind ja beim Speichern, ne? Da fällt mir noch Wasserstoff ein. Das ist ja streng genommen auch ein Energiespeicher. Also man nimmt den Sonnenstrom, den man zu viel hat, und dann macht man erstmal Wasserstoff daraus und der kommt dann in Tanks und dann hat man den für schlechte Zeiten.
Kann man machen. Es gibt auch noch andere Treibstoffe. Das Problem dabei ist halt immer, dass man beim Umwandeln relativ viel Energie verliert. Das heißt, es ist eigentlich schon immer besser, den Strom direkt dann zu verwenden, wenn man ihn gerade da hat. Und das muss man dann halt am Ende geschickt steuern. Also zum Beispiel in so einem Smart Home, wo dann die Spülmaschine angeht, wenn die Sonne scheint oder auch das E-Auto eben dann anfängt zu laden.
Ja, ja, ich habe schon mal Leute gesehen, die hatten dann so eine App auf ihrem Handy, ne, und haben dann quasi ihr Leben damit organisiert. Das kommt mir irgendwie sehr futuristisch vor.
Ihr ganzes Leben ist krass.
Naja.
Also so eine intelligente Steuerung braucht man dann aber auch eben fürs gesamte Stromnetz. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass man eben in ganz Europa Strom hin und her schieben kann. Und dann ist es viel leichter, so einen Abnehmer für Solarstrom, den man gerade zu viel hat, zu finden. Und damit das noch besser klappt, müssen eben die Netze ausgebaut werden mit großen Trassen, aber auch wirklich bis vor die Haustür, damit die Netze dann dort auch die größeren Strommengen überhaupt handeln können.
Aber ist das denn für die Umwelt nur positiv, wenn überall Solarpanels hingestellt werden? Also die leben auch nicht ewig. Die müssen irgendwann mal auch entsorgt werden und dann ist die Frage, was macht man damit?
Also die leben nicht ewig, aber tatsächlich sehr lange. Also die Hersteller geben normalerweise so eine Garantie zwischen 25 und 30 Jahren, was echt krass ist und was ja auch heißt, die halten in den allermeisten Fällen noch deutlich länger.
Ja, dann nehmen wir mal 40 Jahre oder so und was macht man dann damit?
Ja, recyceln. Also in der EU ist das auch eine Pflicht für die Hersteller. Die Solarpaneele sind ja auch kein Sondermüll oder so. Die bestehen vor allem aus Glas und dann noch so ein bisschen Plastik. Dann die Zellen sind aus Silizium, aus Sand gemacht und je nachdem kommt dann noch so ein Aluminiumrahmen drumherum. Und das kann man am Ende einigermaßen gut wieder trennen und mit dem Silizium kann man eigentlich auch direkt wieder neue Solarzellen machen. Und auch so seltene Metalle sind noch drin, die kann man auch rausholen und wieder verwenden.
Gucken wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Also es sieht ja so aus, dass der Boom weitergeht. Das heißt, da müssen noch wirklich viele Solarmodule hergestellt werden. Das kostet ja aber auch viel Energie.
Ja, die hat man nach ungefähr einem Jahr Betrieb wieder reingeholt. Dazu gehört dann auch der Transport. Also die Panels kommen ja momentan größtenteils aus China, weil die Herstellung da stark staatlich gefördert wird und die Preise deswegen auch besonders niedrig sind. Und da wäre es schon besser für die Energiebilanz, wenn man jetzt die Solarmodule in Europa herstellen würde. Momentan sagen aber die Hersteller in Deutschland, sie können mit den chinesischen Preisen nicht mithalten. Und sogar die chinesische Solarindustrie sagt momentan, die Preise sind so niedrig, dass selbst in China bald Firmen pleite gehen könnten.
Okay, das ist krass. Aber ja, für uns als potenzielle Käuferinnen und Käufer ist es natürlich gut, ne? Weil wenn ich mir sowas aufs Dach oder auf dem Balkon montieren möchte, dann ist das jetzt so billig wahrscheinlich wie noch nie.
Ja, auf jeden Fall. Und es trägt natürlich auch zu dem ganzen Boom bei.
Sophie, lass uns mal nach Dänemark gucken.
Achtelfinale meinst du?
Ja, aber es geht jetzt nicht um Fußball, sondern um Klimaschutz.
Ah, okay.
In Dänemark, da hat die Regierung nämlich beschlossen, eine neue Abgabe einzuführen. Und zwar unter anderem auf die hier.
Da müssen jetzt Kühe Steuern zahlen, oder was?
Nicht ganz so. Also es geht um eine Steuer auf das, was bei Kühen vorne und hinten rauskommt. Mhm. Und in geringerer Menge auch bei anderen Tieren, ne? Schweinen und Schafen. Es geht um Methan.
Okay, ziemlich problematisches Treibhausgas. Und das erwärmt ja auch in der Atmosphäre die Erde viel stärker als Kohlendioxid, aber bleibt immerhin nicht ganz so lang da oben.
Genau, Methan wird eben produziert von Nutztieren. Und davon hat Dänemark eine ganze Menge, also viele Kühe und Schweine und sowas. Es ist ein Agrarland und die Landwirtschaft ist dort für mehr als ein Drittel aller Emissionen verantwortlich.
Mhm. Und wenn man jetzt das mit Deutschland vergleicht, wie viel ist es bei uns?
Deutlich weniger. Also hier macht die Landwirtschaft weniger als ein Zehntel aus. Und deswegen guckt Dänemark eben besonders auf die Landwirtschaft und hat sich vorgenommen, generell die Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren deutlich zu senken und eben auch da. Und ein Schritt ist jetzt die neue Treibhausgasabgabe für Nutztierbetriebe. Also da geht es um Milchbauern und Schweinemastanlagen und solche Firmen.
Ist das denn jetzt was Besonderes? Weil CO2-Abgaben haben wir ja auch hier in Deutschland, ne? Auf Benzin und auf das Gas, mit dem wir heizen zum Beispiel.
Ja, ne? Auch für die Industrie, aber wir haben es eben nicht für die Landwirtschaft. Neuseeland, die wollten so eine Klimaabgabe eigentlich im nächsten Jahr einführen. Und da gab es dann heftige Proteste von Bäuerinnen und Bauern. Und dann hat die Regierung diesen Plan zurückgenommen.
Musste ja auch die Politik hier bei uns lernen, dass man mit wütenden Bauern sich besser nicht anlegt. Aber die Landwirte in Dänemark, die sind einverstanden damit, dass sie jetzt mehr Geld zahlen müssen?
Ja, offenbar schon. Also mit denen hat sich die Regierung jetzt auf diese Abgabe geeinigt. Das Ganze muss zwar noch durchs Parlament, aber da gibt es eine große Mehrheit. Also alle gehen davon aus, dass das durchkommt.
Aha. Und die machen da einfach so mit. Also das finde ich jetzt schon überraschend, ne? Ich stelle mir gerade vor, was bei uns hier los wäre, wenn jemand sowas vorschlagen würde.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe deswegen mal in dänischen Medien geguckt, was die so schreiben. Und da stand, dass es dort einfach eine große Mehrheit für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft gibt. Und den Bauern und dem Bauernverband, dem sei da klar gewesen, dass kann man nicht verhindern. Und deshalb hat dieser Verband eben alles daran gesetzt, gut zu verhandeln. Und das haben sie wohl auch geschafft und sind jetzt ganz zufrieden mit dem Kompromiss.
Und wie sieht der aus, der Kompromiss?
Also diese Abgabe, damit geht es 2030 los, also in 6 Jahren. Und 5 Jahre später wird die dann nochmal steigen. Gleichzeitig werden die Bäuerinnen und Bauern aber bei der Einkommenssteuer dann entlastet.
Das heißt, am Ende zahlen sie gar nicht mehr, oder was?
Doch, die zahlen schon mehr, aber es wird nicht so viel sein. Also unterm Strich wird es wohl so 15 Euro pro Tonne CO2-Äquivalente sein. Das ist die Einheit, in der das berechnet wird. Da zählt eben auch Methan zu. Und dann ab 2035 werden es etwa 40 Euro pro Tonne sein. Nimmt man so einen mittelgroßen Milchviehbetrieb mit 100 Kühen, also für den habe ich das mal überschlagen, so ein Betrieb kommt im Jahr dann auf knapp 15.000 Euro. Und wenn diese Abgabe dann erhöht wird, dann sind es vielleicht so 37.000 Euro.
Wow, das ist aber schon eine Menge.
Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Betrieb an, aber in der dänischen Zeitung Politiken, da habe ich gelesen, dass die Bauern mit diesen Zahlen wirklich sehr gut wegkommen.
Und schlagen die dann die Kosten einfach auf die Milch und das Fleisch und so dann obendrauf?
Das kann natürlich passieren. Also das Ziel ist das nicht. Es geht der dänischen Politik schon darum, einfach die Landwirtschaft dazu zu bringen, weniger Treibhausgase zu produzieren. Also zum Beispiel weniger Nutztiere zu halten oder auch sie so zu halten, dass sie weniger Methan ausstoßen. Und die dänische Regierung, die sagt auch ganz direkt, sie hofft, dass andere Länder sich diese Abgabe zum Vorbild nehmen.
Was geht?
Ja, was können wir uns abgucken? Was sind gute Ideen im Klima- und Umweltschutz und beim Artenschutz? Darum geht es in dieser Rubrik.
Und jetzt geht es um eine schreckliche Diskriminierung in der Tierwelt.
Was?
Ja.
Okay, was ist da los?
Okay, woran denkst du, wenn es jetzt zum Beispiel um insektenfreundliche Gärten geht? Also um welche Tiere?
Um Hummeln und Schmetterlinge.
Ja, sehr schön.
Und Bienchen.
Mhm. Noch was anderes?
Hier fällt mir nichts mehr ein.
Was ist denn noch so mit anderen Insekten? Es gibt nämlich auch noch ganz viele andere. Also Käfer und Schmetterlinge sind ja auch erstmal Raupen. Und die werden vielleicht auch zu anderen Faltern. Und dann gibt es noch Blattläuse und Wanzen.
Also ich muss sagen, meine Liebe für Blattläuse und Wanzen hält sich bisher in Grenzen.
Es gibt tatsächlich richtig coole Wanzen. Also zum Beispiel Streifenwanzen. Die sind von oben bis unten so wirklich knallig schwarz und rot gestreift.
Okay, das klingt cool. Werde ich gleich mal googeln, wie die aussehen. Aber ja, das Ding ist halt, Bienen und Schmetterlinge, da weiß ich halt, die nützen meinen Blumen auf der Terrasse. Die nützen sowieso dem Ökosystem. Bei Wanzen oder Raupen, weiß ich nicht. Die fressen ja nur alles auf.
Ja und? Also du isst ja auch Pflanzen, also zum Beispiel Tomaten oder so.
Ja, dafür züchte ich sie dann ja auch auf meinem Balkon oder so.
Ja, aber vielleicht wollen die Insekten da gerne auch ein Stück von haben. Also ich habe einen Bericht von einem britischen Journalisten gelesen und der hat da erzählt, wie er so völlig entsetzt zugucken musste, wie vor seinem Fenster Horden von grauen Raupen einen Busch von ihm abgefressen haben. Und dann waren irgendwann nur noch so ein paar dürre Stängel übrig.
Traurig.
Ja, er war völlig verzweifelt und hat dann aber rausgefunden, okay, die Raupen fressen sich satt an diesem Busch und sind dann aber auch irgendwann weg. Und die Pflanze kann das ab und wächst einfach nach. So, ja, Schwamm drüber.
Okay. Und eine Sache kann ich auch zur Ehrenrettung von diesen Raupen sagen. Sie werden dann ja wunderschöne Schmetterlinge.
Yeah, in dem Fall nicht. Das war so eine Pflanzenwespe, die sieht total unspektakulär aus. Die ist einfach schwarz. Okay. Aber genau darum geht's ja, ne? Also es wird weltweit beobachtet, dass viele Insektenarten weniger werden. Aber nicht nur die schönen, ne? Nicht nur die Bienen und die Schmetterlinge, sondern eben auch Schrecken, Wespen und auch ein paar Wanzenarten. Und ja, einige von denen fressen auch Pflanzen oder saugen die an oder so. Es gibt aber inzwischen auch einige Gärtner und Gärtnerinnen, die so ein Herz auch für solche Insekten haben.
Okay.
Und in den Kew Gardens in London zum Beispiel, also im Königlichen Botanischen Garten, gibt es sogar extra einen Bereich, wo sich Insekten explizit satt fressen können.
Und was wächst da so?
Zum Beispiel die Knoblauchsrauke.
Klingt
die fressen,
lecker.
Ja, die fressen Raupen von Aurora-Faltern gerne, also tatsächlich doch auch Schmetterlinge. Es gibt aber auch extra viel Totholz, was liegen gelassen wird für Käfer. Speziell ist man da scharf auf den gefährdeten Hirschkäfer. Aber man kann auch andere Käfer happy machen, Nashornkäfer, Pinselkäfer zum Beispiel. Genau.
Okay, also nehmen wir mal an, ich entdecke mein Herz für Käfer und Wanzen. Ich habe ja nur eine kleine Terrasse, so viel Totholz fällt da ehrlich gesagt nicht an.
Also du könntest zum Beispiel in einem Topf wilde Möhre säen oder Engelwurz. Das bekommt so dicke Doldenblüten und Wanzen mögen die sehr gerne. Und tatsächlich haben viele Käfer auch was von dem ganzen Fame, den die Bienen so abkriegen. Weil wer was tun will für Bienen und Hummeln, also Wildblumen sät zum Beispiel, tut oft aus Versehen auch was für Käfer. Weil viele Käfer trinken und essen nämlich auch Nektar und Pollen und bestäuben dabei auch.
Finde ich sehr gut von ihnen, solange sie die Blumen nicht auffressen.
Naja, also es gibt schon auch Käfer, die legen ihre Eier zum Beispiel in Knospen und die Larven fressen die dann von innen auf und dann sind die ganz hohl.
Okay.
Aber ich verstehe schon das Problem, ne? Also in vielen Fällen sorgt aber ja auch eine gute Insektenvielfalt am Ende dafür, dass einzelne Schädlinge, also Tiere, die Pflanzen schaden, in Schach gehalten werden. Also große Laufkäfer zum Beispiel fressen gerne Schnecken und die Larven der Glühwürmchen fressen auch Schnecken. Marienkäferlarven fressen Blattläuse und es gibt dann noch das Prinzip der Opferpflanze.
Okay, Opferpflanze, das klingt ein bisschen nach Jugendwort des Jahres 2015 oder so.
Ja, also das bedeutet, man pflanzt ganz gezielt Pflanzen, die besonders gerne von Insekten gefressen werden. Dafür lassen die dann aber das gute Gemüse oder die schönen Blumen stehen. Also zum Beispiel die Spiegeleiblume wäre so eine Opferpflanze, die lockt Schwebfliegen an. Oder Kapuzinerkresse wird immer gerne von Blattläusen verspeist. Ringelblumen finden Schlupfwespen gut.
Okay, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du willst mir einfach sagen, ne? Meine Blumen sind nicht nur dafür da, dass ich sie angucke, Sie sind auch potenziell das Abendessen von irgendwem und das ist auch okay so.
Ja, und wenn man die Insekten einfach mal machen lässt, dann wird man oft feststellen, dass sich entweder zuverlässig ein Feind findet, der die dann auch irgendwie dezimiert, oder dass die Pflanzen sich eigentlich auch oft ganz gut selber helfen können und einiges abkönnen.
Ja, ich würde dann am Ende vielleicht dann doch eingreifen, ne, bevor die Pflanze stirbt.
Ja, okay.
Wir sind jetzt fast am Ende. Sophie, was nimmst du mit aus der Folge?
Also ich fand tatsächlich spannend, wie viel man so im Stromnetz über den Preis steuern kann. Also ne, zum einen ist ja Solarstrom inzwischen einfach viel billiger geworden als andere Stromarten. Dadurch wird es einfach ein Selbstläufer, dass immer mehr Anlagen gebaut werden. Und wenn ich halt Strom billiger mache, wenn gerade viel da ist, und teurer, wenn er knapp ist, kann ich darüber eigentlich ganz gut mit der richtigen Technik auch den Verbrauch steuern, ne? Weil dann plötzlich im ganzen Land bei Billigstrom überall die Geräte angehen und die Autos anfangen zu laden und vielleicht auch Kraftwerke mehr Strom nutzen. Mhm. Also das fand ich schon cool. Was ist bei dir hängen geblieben?
Ich habe ein neues Wort. Opferpflanze. Ja, und ich muss schon sagen, also ich sehe Käfer und Wanzen schon zumindest jetzt in diesem Moment mal mit anderen Augen und denke, ja, wir sollten sie schon mitdenken beim Insektenschutz.
Deine Minute Natur.
Wir haben noch Besuch bekommen.
Haben sich ein paar Bauernhofbewohner angekündigt.
Und die chillen jetzt hier so ein bisschen auf der Weide und lassen sich's gut gehen. Und wir beide, wir trinken jetzt noch unser Bier, oder?
Oh ja. Tschüss, ich bin Aglaya Dane.
Und Sophie Stiegler, wir sind raus.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.